Ja, jetzt begrüße ich Sie und erinnere daran, dass ich in der vorigen Woche eben diesen kleinen Schwerpunkt zu dem Begriff Leben zumindest vorläufig mal abgeschlossen habe. Das ist gegangen von der Idee des Lebens als erfahrbare Gestalt einer Einigkeit, die alles ursprünglich verbindet, über Leopardis, wechselvolle Auseinandersetzung mit der Vorstellung von lebendiger und belebender Energie der Natur, bis zu Nietzsches Verständnis vom Wesen des Lebens als Wille zur Macht. Das ist, habe ich gesagt, von Anfang an eine schrittweise Akzentverlagerung in den Begriff des Lebens selbst, von der allumfassenden Einheit zu den Inhalten Kraft, Energie und so weiter. Und ich habe gesagt, daneben aber läuft noch eine zweite Entwicklung, in der zunehmend deutlicher wird, dass das Leben mit Tendenzen konfrontiert ist, die es bedrohen. Tendenzen, die lebensfeindliche, lebensverneinende Tendenzen, die auch innerhalb seiner selbst wirken. Und sowohl Leopardi wie Nietzsche bringen das Aufkommen dieser Tendenzen in Zusammenhang mit einem Phänomen, das ich Spiritualisierung genannt habe. In Anknüpfung an diese eine Leopardi-Stelle, wo Spirito als das wesentliche Lebendige in einem höher organisierten Wesen bezeichnet. Also je höher organisiert ein Wesen ist, umso mehr liegt sozusagen das Lebendige seine Lebenskraft in etwas, was er Spirito bezeichnet. Da, Fußnote, lasse ich die weiteren begriffsgeschichtlichen Zusammenhänge, die sich da aufdrängen, völlig unberücksichtigt. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass es die gibt. Nämlich, als die ganz enorme Bedeutung des Spiritusbegriffs überhaupt im Übergang von der frühneuzeitlichen zur klassischen neuzeitlichen Philosophie. Das ist einer der Punkte, wo die Entwicklung oder der Schritt zum Neuen, den Descartes setzt, sozusagen wirklich in seiner Verwandlung dessen, was die Philosophen vor ihm in der Renaissancezeit als Differenzierung der Spiritus geleistet haben, wo das also in einer radikalen Weise vereinheitlicht wird und auch ein bisschen eine neue Bedeutung bekommt. Also wie gesagt, ich sage Ihnen nur, da ist hinter diesem Begriff steckt was sehr was Wichtiges. Aber stattdessen habe ich mich dann im letzten Teil der Vorlesung auf die unterschiedlichen Weisen konzentriert, in denen oder auf die Leopardi und Nietzsche mit dieser Beziehung zwischen Spiritualisierung und Lebensverneinung umgehen. Und ich habe das in der Form getan, dass ich versucht habe, die abwertenden Bemerkungen des späteren Nietzsche über Leopardi, die übrigens immer, fast alle, immer auch den Hölderlin mit betreffen, ein bisschen zu erklären. Ich habe gesagt, was sie gemeinsam haben, ist die Opposition gegen den Nihilismus. Was verschieden ist, ist ihre Reaktion, was sie dagegen setzen. Ich will das nicht wiederholen, sondern erinnere nur daran, dass ich gesagt habe, man kann in gewisser Weise Nietzsches Willen zur Macht als einen Gegenbegriff auffassen zu der Rolle, die der Amour propre bei Leopardi spielt. Während der, diese Eigenliebe, das Leben, das wir führen, unter das Prinzip stellt, dass wir uns alles und immer mehr wünschen, das ist eben auch schon diese Rolle der Fantasie, sozusagen des Vergleichens, immer mehr wünschen und aneignen wollen und zu unserem eigenen machen wollen, so ist der Wille zur Macht quasi in der Gegenrichtung aktiv, nämlich alles, das ganze Leben unter das Prinzip der Neuausrichtung und der Selbsttransformation zu stellen, dieses berühmte den Pfeil über sich hinaus werfen können. Und ich habe Ihnen Stellen vorgelesen, die klar zeigen, wie Nietzsche sogar im asketischen Ideal das ist ja für ihn der Inbegriff der lebensverneinenden Tendenzen, sogar im asketischen Ideal einen Willen zur Macht und eine Dynamik für das Leben sieht. Das ist der springende Punkt bei ihm. Ich lese Ihnen jetzt auch noch eine Stelle vor, die ich ganz woanders schon mal zitiert habe, aus der Götzendämmerung, wo man sieht, woran man sieht, dass die Eigenliebe, der Egoismus für Nietzsche auf keinen Fall ein nicht relativierbarer Faktor ist. Aber das ist er für Leopardi. Für Leopardi ist sozusagen der Amour propre ein Prinzip oder ein Faktor, der eintritt in diesen Zusammenhang von Glücksstreben und Spiritualisierung. Und mit seinem Eintreten ist dann sozusagen diese Alternative von Übel, Varianten des Übels unausweichlich. Aber bei Nietzsche ist Egoismus, Eigenliebe immer relativierbar. Das ist eine Stelle aus der Götzendämmerung und hat einen kleinen Titel, heißt Naturwert des Egoismus. Und da sagt er, die Selbstsucht ist so viel wert, als der physiologisch wert ist, der sie hat. Sie kann sehr viel wert sein, sie kann aber auch nichtswürdig und verächtlich sein. Jeder Einzelne darf daraufhin angesehen werden, ob er die aufsteigende oder die absteigende Linie des Lebens darstellt. Mit einer Entscheidung darüber hat man auch einen Kanon dafür, was seine Selbstsucht wert ist. Also Egoismus ist immer relativ auf einen größeren Zusammenhang, nämlich auf- oder absteigen der Lebenslinie. Stellt er das Aufsteigen der Linie dar, so ist in der Tat sein Wert außerordentlich. Und um des Gesamtlebens willen, das mit ihm einen Schritt weiter tut, darf die Sorge um Erhaltung, um Schaffung seines Optimum von Bedingungen selbst extrem sein. Das ist diese immer wieder von Nietzsche betonte Bedeutung des Individuums, der individuellen Energie für das Gesamtleben. Also eine Sache, die in den Interpretationen Nietzsches immer sehr, sehr problematisch ist, wir werden da vielleicht noch einmal drauf eingehen. Der Einzelne, das Individuum, wie Volk und Philosoph das bisher verstand, ist ja ein Irrtum. Er ist nichts für sich, kein Atom, kein Ring der Kette, nichts bloß Vererbtes von ehedem. Er ist, dieser Einzelne, die ganze eine Linie Mensch bis zu ihm hin selber noch. Stellt er aber die absteigende Entwicklung, den Verfall, die chronische Entartung, Erkrankung dar, so kommt ihm wenig Wert zu dem Egoismus und die erste Billigkeit will, dass er dem Wohlgeratenen so wenig als möglich wegnimmt. Er ist dann bloß noch deren Parasit. Also Egoismus ist an dieser Stelle nicht abgeklärt gegenüber der rousseauistischen Unterscheidung von Amour de soi und Amour propre, aber es ist völlig klar, dass Leben oder lebendige Energie niemals auf den Egoismus, wie immer man den versteht, relativiert werden kann. Für Leopardi liegt die destruktive Kraft des Egoismus in der Dreiecksbeziehung mit Spiritualisierung und Glücksstreben auf der Hand, aber in einer gewissen Weise, was Nietzsche ihm vorwirft, ist, dass er resigniert von den daraus fließenden Konsequenzen, eben vor dieser Alternative von sinnloser Aktivität, die machinale Tätigkeit, wie Nietzsche sagt, und Betäubung. Also letztlich infolge der Universalität des Amour propre wird die lebendige Energie in diese heillose Alternative gezwungen. Die implizite Kritik Nietzsches an Leopardi hat auch eine methodologische Seite. Da habe ich Ihnen Stellen aus der Genealogie der Moral vorgelesen. Insbesondere sind das die Abschnitte 12 und 13 aus der zweiten Abhandlung der Genealogie der Moral. Habe ich die Genealogie der Moral in der Liste von Pflichtlektüre? Ja, nicht? Oder? Also lesen Sie das. Lesen Sie das. Nein, in Himmel habe ich gesagt, ich bleibe mit Ihnen in Kommunikation über mögliche Prüfungsfragen. Lesen Sie insbesondere im zweiten Teil der Genealogie der Moral die Abschnitte 12 und 13 und was da so herum ist. Die sind auch wirklich toll. Ne? Also an diesen Stellen kann man erkennen, was ich den philosophischen oder wissenschaftlichen Ernst Nietzsches genannt habe, sich der Aufgabe stellen, zu erkennen, welche Kräfte und in welchen Richtungen in einem Ding, in einer Institution, einem Brauch, einer Gewohnheit wirksam sind. Erinnern Sie sich vielleicht an die Gegenüberstellung, wo er da über den Begriff der Sprache, der Strafe, redet, Gegenüberstellung von dauerhafter Prozedur und flüssigem Sinn. Ne? Es ist genau diese Passage, auf die sich Gilles Deleuze in seinem Nietzsche-Buch gleich zu Beginn im zweiten Kapitel bezieht. Ich lese Ihnen da ein bisschen was vor aus diesem Text. Niemals werden wir den Sinn von etwas erfassen, einem menschlichen, biologischen oder selbst physischen Phänomen, sofern wir nicht erkennen, welche Kraft sich das Ding aneignet, es ausbeutet, sich seiner bemächtigt oder in ihm sich zum Ausdruck bringt. Ein Phänomen ist weder eine Erscheinung noch gar bloßer Schein, sondern ist ein Zeichen, ein Symptom, dass seine Bedeutung seinen Sinn in einer aktuellen Kraft findet. Die Philosophie als Ganze erstellt eine Symptomatologie oder eine Semiologie. Wir haben gesehen, dass das gerechtfertigt ist zu sagen, weil Nietzsche selber spricht das sozusagen von einer kontingenten Verkettung oder Abfolge von Zeichen bzw. Setzungen von Zeichen. Die Wissenschaften bilden ein symptomatologisches und semiologisches System. Also in diesem Sinn muss man das verstehen, den wissenschaftlichen Ernst Nietzsches. An die Stelle der metaphysischen Dualität von Erscheinung und Wesen, der wissenschaftlichen Relation von Ursache und Wirkung, setzt Nietzsche die Korrelation, und das ist jetzt sehr wichtig, zwischen Phänomen und Sinn. Jede Kraft ist Aneignung, Beherrschung, Ausbeutung eines Realitätsquantums. Die Geschichte eines Dings besteht in der Aufeinanderfolge der Kräfte, die sich seiner bemächtigen, gleichzeitigen Vorhandensein der Kräfte, die um die Überwältigung dieses Dings ringen. Ein und dasselbe Ding ändert jeweils entsprechende Kräften, von denen es angeeignet wird, seinen Sinn. Die Geschichte stellt die Variation dieses Sinns, der Bedeutungen dar. Und dann zitiert er da, was ich letztes Mal schon vorgelesen habe, Aufeinanderfolge von mehr oder weniger tiefgehenden, mehr oder minder voneinander unabhängigen, an ihm sich abspielenden Überwältigungsprozessen. Sinn ist demnach ein komplexer Begriff. Stets existiert eine Pluralität des Sinns, eine Konstellation, ein Komplex von Aufeinanderfolgen, aber auch Koexistenzen, der die Interpretation zur Kunst werden lässt. Alles Überwältigen und Herr werden ist ein Neuinterpretieren. Das habe ich Ihnen ja vorgelesen. Nietzsches Philosophie ist so lange nicht begriffen, als ihr wesentlicher Pluralismus nicht berücksichtigt wird. Interpretieren und abschätzen heißt gewichten. Darin verliert sich nicht der Begriff des Wesens, sondern nimmt eine andere Signifikation an, denn alle Bedeutungen sind sich eben nicht gleich. Einem Ding kommen so viele Sinne zu, wie Kräfte fähig sind, sich seiner zu bemächtigen. Interpretation enthüllt ihre Vielfältigkeit, wenn wir bedenken, dass eine neue Kraft nur in Erscheinung und einer Gegenstand nur sich aneignen kann, nur in Erscheinung tritt und einer Gegenstand nur sich aneignen kann. Wenn sie anfänglich die Maske der vorherigen Kräfte, die jene schon eingenommen haben, sich aufsetzt. Die Maske oder die List sind Gesetze der Natur und so weiter. Die Beziehung von Phänomen und Sinn, der Pluralismus des Sinnes, die Kunst der Interpretation, diese Ausdrücke, die da vorkommen, die auch alle bei Nietzsche vorkommen, In denen zeigt sich schon, wie entscheidend für Nietzsche die Aktivitäten der Deutung, der Interpretation und das heißt letztlich, wie entscheidend für Nietzsche die Bedeutung der Philologie ist. Der Philologie als sozusagen Wissenschaft. Die Philologie ist für ihn zunächst einmal das Paradigma von Wissenschaft. Also wenn man sehr die Sachen zuspitzen möchte, dann könnte man sagen, das ist die Vorstellung von der Philologie als einer neuen Leitwissenschaft in Ablösung der Optik. Da steht im Zentrum auch seiner Philosophie dieses Ausgehen von dem Gedanken der Philologie als Leitwissenschaft. Das Wichtigste, was man da verstehen muss, ist die Zweiseitigkeit oder Vielseitigkeit in dem Begriff der Interpretation. Das ist der zentrale Punkt. Also diese Passage, die ich schon letztes Mal vorgelesen habe, dass etwas Vorhandenes, jetzt Zitat, nicht, dass etwas Vorhandenes, irgendwie zustande gekommenes, immer wieder von einer ihm überlegenen Macht auf neue Ansichten ausgelegt, neu in Beschlag genommen, zu einem neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet wird, dass alles Geschehen in der organischen Welt ein Überwältigen, Herrwerden und dass wiederum alles Überwältigen und Herrwerden ein Neuinterpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem der bisherige Sinn und Zweck notwendig verdunkelt oder gar ausgelöscht werden muss. Ende des Zitats. Also auf die letzten Worte kommt es an. Das Überwältigen ist ein Interpretieren. Interpretieren ist immer beides zugleich. Interpretieren ist das Herrwerden über die Kräfte, die in einem Ding, in einer Institution, in einem Brauch, in einem Begriff, in einer Prozedur, egal was das ist, was wir erkennen wollen. Also interpretieren ist das Herrwerden über die Kräfte, die in einem Ding liegen, miteinander auch in Konkurrenz liegen und ist auch die Erkenntnis des Werdens eines Dings in seiner Konstellation von solchen wirkenden Kräften. Interpretieren ist dieser Prozess, in dem sich eine Kraft einer Institution und der Kräfte, die in der schon am Werk sind, bemächtigt und es ist zugleich das Verstehen des Werdens einer solchen Konstellation, einer Interpretation in dem uns geläufigen Sinn, Genealogie. Also interpretieren ist die Genealogie und auch das zugleich, nicht abwechselnd, immer zugleich, wovon die Genealogie ist. Die Genealogie hat Teil an dem, was sie uns an Ursprünglichkeit und in der Abfolge dieser Kräfte sichtbar macht. Die unabsehbar schwierige Ausdeutung einer Kette kontingent aufeinander folgender Zeichen. Die Interpretation als Genealogie ist selbst so ein sich einer Sache bemächtigen, ist die einzige für Nietzsche relevante Art, sich einer Sache zu bemächtigen, sich einer geistig geprägten Sache, das betrifft natürlich auch die Institutionen, nicht nur die Hirngespinste, zu bemächtigen. Selbst das Ausdeuten selbst ist ein Sich-Eindeuten, das Zeichen der eigenen Kraft dort einzupflanzen, wie er sagt, wo schon andere ihre Fähnlein aufgesteckt haben, die zieht man raus und steckt das eigene rein. Nur wenn man das versteht in aller Konsequenz, kann man gewisse unablässig wiederholte Behauptungen und Ankündigungen Nietzsches in ihrer systematischen Bedeutung verstehen, die sonst oft als Angebereien, als Übertreibungen, Effekthascherei oder billige Polemik betrachtet werden. Zum Beispiel seine erbitterte Kritik am gegenwärtigen Zustand der klassischen Philologie. Nur wenn man das sieht, kann man die Kritik an dem gegenwärtigen Zustand, die wirklich vernichtend ist, ich lese Ihnen dort an der Stelle vor, in ihrem eigentlichen Sinn verstehen, dass die das nicht bringen, was eigentlich nach seiner Auffassung, Ausdeutung heißt. Oder sein Insistieren darauf, wie unendlich wichtig und zugleich wie unendlich schwierig es ist, richtig lesen zu lernen. Das ist nicht nur sozusagen eine billige Floskel, mit der er die anderen pflanzen will, indem er sagt, ja, ihr könnt es ja nicht einmal lesen, so quasi. Das kann man oft sagen mit Recht, aber es kommt darauf an, mit welchem Recht man es sagt. Und aus Nietzsches Sicht ist es so, dass man einmal verstanden haben muss, wie schwierig das Lesen ist. Dass es immer für jeden, der noch so gut lesen kann, noch immer schwieriger ist, noch besser lesen zu können. Nämlich genau dieses Aufdecken der Kräfte, die kontingent aufeinander eingewirkt haben, in dem gegenwärtigen Zustand einer Institution, einer Gewohnheit, eines Begriffs oder dergleichen. Können Sie das ungefähr verstehen? Das ist gemeint mit, wir müssen immer noch lesen lernen. Oder, dass er darauf besteht, dass die Philologie eine Kunst ist. Und zwar nicht nur im Sinne eines Handwerks, das man beherrschen muss, sondern in dem höchsten Sinn, den das Wort Kunst hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Da fängt so quasi die... Ich werde Ihnen jetzt einige Nietzsche-Stellen vorlesen und kommentieren zu dem Thema Philologie. Das heißt, dass ich jetzt vorläufig eben dieses Thema Leben abschließe. Ich werde vielleicht im Zusammenhang mit Hölderlin, wenn sich das ausgeht, sage ich ein bisschen was über Hölderlin-Rezeption dann auch noch, nicht nur über Hölderlin. Und da werde ich vielleicht noch einmal auf das mit dem Leben zurückkommen. Aber ich sage jetzt gleich, dass ich auch, wenn ich da noch einmal darauf zurückkommen sollte, nicht systematisch auf das eingehen werde und eingehen kann, was dabei eigentlich das Interessanteste ist, nämlich die Entwicklung der eigentlich sogenannten Lebensphilosophie bei Diltes, Simmel, Klages, Bergson und auch bei Gilles Deleuze. Das ist ein Thema, das man nicht nur so nebenbei exponieren kann, aber ich weise Sie darauf hin, wenn Sie das interessiert, und ich glaube, es ist was Faszinierendes. Das ist eins der wichtigen und interessanten Arbeitsfelder von Herrn Steitzinger, der da bei uns am Institut arbeitet. Und ich habe mit ihm vor 2 Jahren oder so mal auch ein Interview gemacht über seine Arbeit, wo das eine Rolle spielt, so ein Radiointerview, das man in der Audiothek nachhören kann. Der sagt da wirklich sehr interessante Sachen. Unter dem Titel Live findet man das in der Audiothek, dieses Interview. Also jetzt zu Nietzsche und der Philologie. Ich werde da jetzt eine Menge vorlesen. Fast alles sind Aufzeichnungen aus dem Jahre 1875, das heißt aus der Zeit, in der die unzeitgemäßen Betrachtungen entstanden sind. Ich lese Ihnen da zuerst mal nur so an 2 Stellen vor, die die allgemeine Einstellung charakterisieren. Also zum Beispiel die klassische Philologie ist der Herd der flachsten Aufklärung, also der gegenwärtige Zustand, immer unehrlich verwendet, allmählich ganz wirkungslos geworden. Ihre Wirkung ist eine Illusion mehr am modernen Menschen. Eigentlich handelt es sich nur um einen Erzieherstand, der nicht aus Pfaffen besteht. Das ist das Interesse des Staates gewesen. Also der Staat in seiner Verselbstständigung gegenüber der Kirche hat sozusagen eine Erzieherkaste geschaffen, die nicht von der Kirche abhängig ist. Das sind die Lehrer, und zwar vor allem die Altphilologen, die Latein- und Griechischlehrer. Ihr Nutzen ist vollständig aufgebraucht. Aus den Reden über Philologie, wenn sie von Philologen stammen, erfährt man überhaupt nichts, reinste Schwätzerei. Gar kein Gefühl, was eigentlich zu verteidigen und was zu schätzen ist. So reden Leute, die noch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass man sie angreifen könnte. Aber ich mache das, ne, sozusagen, so habe ich jetzt da, dazu gesagt. Oder... Eine wirklich lustige Stelle, die hätte ich als erste vorlesen sollen eigentlich. Er beschäftigt sich ja auch immer mit inhaltlichen Fragen und da gibt es eine Stelle, was sagt, die Hades-Schatten des Homer, also die Vorstellung von vom Hades bei Homer. Welche Art von Existenz sind die eigentlich nachgemalt? Was war da das Vorbild? Ich glaube, es ist die Beschreibung der Philologen. Es ist besser, Taglöhner zu sein, als so eine leblose Erinnerung an Vergangenes, sei es das Große oder das Kleine. Oder sehr nett auch eine Notiz, das ist typisch Nietzsche, aber man muss das ernst nehmen, da steckt überall was Ernstes dahinter. Eine Notiz, die hat einen Titel, die heißt Griechen und Philologen, in zwei Kolonnen. Links die Griechen, rechts die Philologen. Die Griechen huldigen der Schönheit. Philologen sind Schwätzer und Tändler. Die Griechen entwickeln den Leib. Die Philologen bauen an hässlichen Gehegen. Die Griechen, sie sprechen gut. Philologen, Stammler. Griechen, religiöse Verklärer des Alltäglichen. Philologen, schmutzige Pedanten. Die Griechen, Hörer und Schauer. Philologen, Wortglauber und Nachteulen. Die Griechen, für das Symbolische. Die Philologen, unfähig zur Symbolik. Die Griechen, freie Männlichkeit. Die Philologen, Staatssklaven mit Inbrunst. Die Griechen, reiner Blick in die Welt. Die Philologen, verzwickte Christen. Also und so weiter. Also die gegenwärtige Philologie zeichnet ein völlig falsches Bild. Die hat einen, die wissen überhaupt gar nicht, womit sie sich eigentlich beschäftigen. Also unter dem Titel Antike. Also dazu jetzt ein bisschen ernster, ein bisschen mehr sozusagen in die Sache gehend. Ein paar Bemerkungen. Das griechische Altertum ist als Ganzes überhaupt noch nicht taxiert, eingeschätzt, worum es da überhaupt geht. Ich bin überzeugt, hätte es nicht diese traditionelle Verklärung um sich, wäre da nicht diese falsche Verklärung der Antike, mit der sich dieser Philologenstand auch rechtfertigt, hätte es nicht diese traditionelle Verklärung, die gegenwärtigen Menschen würden es mit Abscheu von sich stoßen. Die Verklärung ist unecht, Goldpapier, sagt er. Nachahmung des Altertums. Nicht endlich ein widerlegtes Prinzip? Ist das nicht was völlig Sinnloses geworden? Flucht aus der Wirklichkeit zu den Alten, ob nicht gerade dadurch die Auffassung des Altertums verfälscht wird, wenn wir das nur als einen Fluchtort betrachten, aus unseren gegenwärtigen Schwierigkeiten. Wir haben noch gar nicht das Recht, wenn man sich anschaut, was der Zustand der Philologie ist, dann ist da noch gar kein Recht erworben, überhaupt etwas zu sagen oder einzuschätzen über das Altertum. In Wirklichkeit müsste man es zuerst hassen gelernt haben, aus dem heraus, was man, damit man zu einer richtigen Einschätzung kommt. Eine Art der Betrachtung ist noch zurück, das heißt, ist noch übrig, zu begreifen, wie die größten Erzeugnisse des Geistes einen schrecklichen und bösen Hintergrund haben. Die skeptische Betrachtung. Als schönstes Beispiel des Lebens wird das Griechentum geprüft. Ich werde das machen, sagt er. Richtig urteilen ist schwer. Man kann, also, und da steckt da drinnen, man kann gar nicht richtig urteilen, wenn man nicht die Erfahrung gemacht hat, dass es schwer ist. Wenn man sich nicht mit den Schwierigkeiten damit auseinandergesetzt hat, dass man immer zunächst einmal falsch auf die Sache zuzugehen tendiert. Das muss man über sich selber in Erfahrung bringen. Also ein, zwei andere Stellen zu dieser Frage. Das Fundament, auf dem noch immer die allgemeine Schätzung des Altertums ruht, sind Vorurteile. Werden diese Vorurteile beseitigt, so dürfte sich die Schätzung des Altertums in einen gründlichen Hass verwandeln. Hegen nun die Philologen auch diese Vorurteile? Dann kennen sie das Altertum nicht. Hegen sie dieselben nicht? Wie steht es dann mit ihrer Redlichkeit? Wo zeigt sich aber, dass sie dieselben absichtlich zerstörten? Unsere Stellung zum klassischen Altertum ist im Grunde die tiefe Ursache der Unproduktivität der modernen Kultur. Denn diesen ganzen modernen Kulturbegriff haben wir von den hellenisierten Römern. Wir müssen im Altertum scheiden, unterscheiden. Indem wir seine einzig produktive Zeit kennenlernen, ich werde zeigen, was die einzig produktive Zeit ist, dann werden wir auch die ganze alexandrinisch-romanische Kultur verurteilen. Und zugleich damit werden wir unsere ganze Stellung zum Altertum und unsere Philologie verurteilen. Erst wenn wir das verurteilen gelernt haben, werden wir in die richtige Position finden können gegenüber dem Altertum. Und dann sagt er was eigentlich, also klingt ganz simpel, aber ist das Interessanteste von diesen Bemerkungen. In Betreff der Einfachheit des Altertums, also in Betreff auf das, was wir an dem Altertum schätzen, als seine Einfachheit, in Betreff der Einfachheit des Altertums steht es wie bei der Einfachheit des Stils. Es ist das Höchste, was man erkennt und nachzuahmen hat, aber auch das Letzte. Man denke, dass die klassische Prosa der Griechen ein spätes Resultat ist. Das heißt, eine der wichtigen Sachen, auf die wir noch öfter zurückkommen, auch aus ganz anderen Perspektiven, ist, dass in der Beziehung der Antike, in der Beziehung auf die Antike, in einer richtigen Beziehung auf die Antike sozusagen nicht als ein Bild gesehen werden darf, sondern als ein Prozess gesehen werden muss. Dass das, was uns da interessieren kann, nur der Prozess ist, in dem auf einem verschlungenen Weg, in dem vieles, was anfänglich da war, vergessen, verdunkelt werden musste, zu einem bestimmten Resultat gekommen ist, eben zu dieser Einfachheit. Man darf diese Einfachheit nicht sozusagen als das Bild von dem Ganzen nehmen. Das ist da täuscht man sich. Das ist eben genau dieses falsche Blendwerk, was uns gar nicht berechtigt, wirklich die Sache einzuschätzen oder Stellung zu nehmen. Also diese letzte, eigentlich ganz simple Bemerkung, die Einfachheit, die müssen wir erkennen als etwas, was geworden ist, als das letzte Resultat in einem Prozess. Ich gebe Ihnen jetzt dann noch ein, also da steckt dieser Gedanke des Genealogischen drinnen. Wir müssen es genealogisch sehen können, in dem Sinn, wie man das an diesen schon voriges Mal vorgelesenen Stellen gelernt haben. Ich gebe Ihnen jetzt ein kleines Beispiel, das nicht ganz einfach ist, aber es ist noch immer einfacher. Es ist um einen Halbschritt oder um einen Halbton ein bisschen subtiler, das Beispiel. Aber gerade deswegen instruktiv, sein Einwand, den er gegen Friedrich Schlegel macht, wenn Schlegel sagt, das Wesentliche an der griechischen Tragödie, diese Schrift von Schlegel, weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt mal nicht aufgeschrieben. Wenn Schlegel sagt, das Wesentliche an der griechischen Tragödie ist der Chor. Schlegel sagt, man muss die griechische Tragödie vom Chor her verstehen, vom Chor als dem idealisierten Zuschauer. In der Genealogie, in der Geburt der Tragödie, sagt Nietzsche da was dazu. Und er kritisiert das. Und das methodologisch Interessante an dieser Kritik ist, dass er eben schon darauf Rücksicht nimmt. Das Entscheidende ist, dass diese Bemerkung Schlegels ja in eine richtige Richtung geht. Ja? Also das sozusagen, nämlich insofern, als sie eben die Aufmerksamkeit, wenn wir die Tragödie verstehen wollen, eben auf den Chor lenkt, aber zugleich die oberflächliche Richtigkeit das Irreführende an der Sache ist. Das, was uns daran verhindert, das, was daran in die richtige Richtung geht und oberflächlich stimmt, ist das, was uns daran hindert, die wirkliche Bedeutung der Sache, was wirklich dahinter steht, überhaupt zu verstehen, weil es eben völlig unkritisch, sagt Nietzsche, von unserer Idee eines Zuschauers ausgeht. Also Viel berühmter als das und das, das ist der Gedanke Schlegels, der uns den Chor gewissermaßen als den Inbegriff und Extrakt der Zuschauermenge als den idealischen Zuschauer zu betrachten anempfiehlt. Diese Ansicht, zusammengehalten mit der historischen Überlieferung, dass ursprünglich die Tragödie nur Chor war, erweist sich als das, was sie ist, eine rohe, unwissenschaftliche, doch glänzende Behauptung, die ihren Glanz aber nur durch ihre so konzentrierte Form des Ausdrucks, durch die echt germanische Voreingenommenheit für alles, was idealisch genannt wird, und durch unser momentanes Erstauntsein erhalten hat. In Wirklichkeit führt es ihm genau durch das, was ihn daran fasziniert und was daran passend ist und in die richtige Richtung weist, in die Irre. Ich lese Ihnen eine zentrale Passage aus der Geburt der Tragödie vor, an der man sieht, was Nietzsches eigene Auffassung von derselben Sache ist und wie die davon abweicht. Die dionysische Erregung, Zitat jetzt, ist imstande, einer ganzen Masse diese künstlerische Begabung mitzuteilen, sich von einer solchen Geisterschar umringt zu sehen, mit der sie sich innerlich eins weiß. Dieser Prozess des Tragödienchors ist das dramatische Urphänomen. Sich selbst vor sich verwandelt zu sehen und jetzt zu handeln, als ob man wirklich in einen anderen Leib, in einen anderen Charakter eingegangen wäre. Dieser Prozess steht am Anfang der Entwicklung des Dramas. Also da ist genau dieses nicht der Zuschauer sein, der idealisierte Zuschauer sein, sondern dieses sich selber verwandelt haben, sich selber transformiert zu haben. Hier ist etwas anderes als der Rhapsode, der mit seinen Bildern nicht verschmilzt, sondern sie dem Maler ähnlich mit betrachtendem Auge außer sich sieht. Also da hat man nicht an für sich, der was erzählt und ist sozusagen Hörer, sondern das, worauf es ankommt, ist die Selbstverwandlung. Hier ist bereits ein Aufgeben des Individuums durch Einkehr in eine fremde Natur. Einkehr in eine fremde Natur, ne? Das ist sich selber transformieren. Und zwar tritt dieses Phänomen epidemisch auf. Eine ganze Schar fühlt sich in dieser Weise verzaubert, dann spricht er da über die Dithyramben und so weiter. Alle andere Chorlyrik, die nicht die dithyrambisch ist, ist nur eine ungeheure Steigerung des apollinischen Einzelsängers. Und dann kommt also so eine Passage, die eigentlich die Kernsätze der Geburt der Tragödie beinhalten könnte. Diese Verzauberung ist die Voraussetzung aller dramatischen Kunst. In dieser Verzauberung sieht sich der dionysische Schwärmer als Satyr und als Satyr wiederum schaut er den Gott. Das heißt, er sieht in seiner Verwandlung, indem er sich selber verwandelt, eine neue Vision außer sich als apollinische Vollendung seines Zustandes. Und mit dieser neuen Vision ist das Drama vollständig. Also das ist dieser Punkt, wo diese Idee von der Einheit der apollinischen Vision und dem dionysischen Rausch, die das Drama ausmacht. Also eingehen in etwas anderes. Das ist sozusagen seine eigene Deutung. Es gibt natürlich auch ein positives Gegenbild. Also das alles gehört, auch das war jetzt nur noch sozusagen ein illustrierendes Beispiel zu diesem Kapitelchen, Kritik an der Philologie. Er hat auch ein positives Gegenbild dazu. Was ist jetzt noch das Altertum gegenüber der modernen Kunst und Wissenschaft und Philosophie? Nicht mehr die Schatzkammer aller Kenntnisse. Natur und Geschichtskenntnis, in Natur und Geschichtskenntnis ist es überwunden. Also ein wichtiger Punkt, dass er sagt, in der Erkenntnis von Natur und Geschichte ist die Moderne über das Altertum hinaus. Und die Unterdrückung durch die Kirche ist gebrochen. Es ist jetzt eine reinere Kenntnis des Altertums möglich, aber auch wohl eine wirkungslosere, schwächere, Fragezeichen, ist richtig, sagt er. Wenn man die Wirkung nur als Massenwirkung kennt. Aber für die Erzeugung der größten Geister ist das Altertum mehr als je kräftig. Goethe als deutscher Poet-Philolog. Das ist eine positive Gegenfigur Goethes, der Poet, Philolog, der Dichter, Philologe, Wagner als noch höhere Stufe. Das, bei dem Urteil wird er nicht bleiben. Hellblick für die einzig würdige Stellung der Kunst. Nie hat ein antikes Werk so mächtig gewirkt wie die Orestie auf Wagner. Der objektiv kastrierte Philolog, der im Übrigen Bildungsphilister und Kulturkämpfer ist und daneben reine Wissenschaft treibt, ist freilich eine traurige Erscheinung. Also er hat positive Gegenbilder, den Dichterphilologen Goethe und überhaupt Wagner. Zwischen unserer höchsten Kunst und Philosophie und zwischen dem wahrhaft erkannten Elternaltertum ist kein Widerspruch. Sie stützen und tragen sich. Hier liegen meine Hoffnungen. Und in diese Kategorie von Dichterphilologe, die er anerkennt, da gehört auch Leopardi. Leopardi ist das moderne Ideal eines Philologen, schreibt er einmal. Die deutschen Philologen können nichts. Ja, also faktisch gibt es viele Stellen, wo er diese Idee hat, an wem man sich da orientieren kann, und da tauchen mehrfach Goethe und Leopardi nebeneinander auf, als sozusagen Hoffnungsträger. Immer wieder beklagt er, dass diese Poetenphilologen ausgestorben sind. Das ist etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Das gehört zu seiner Auffassung, die ich vorher schon angesprochen habe, dass die Philologie eine Kunst ist. Und zwar Kunst im höchsten Sinn des Wortes. Und dass nur jemand, der die Energie und den Willen eines Künstlers hat, sozusagen ihre Aufgabe wahrnehmen kann. Da geht es nicht darum, dass jemand, der selber schreibt, dann sozusagen handwerklich was davon versteht, wie andere, die auch schreiben, so Zunft, nicht? Sozusagen in der Zunft werden sozusagen selbstreflektierende Gespräche geführt oder sowas. Und das geht es nicht, sondern gerade als Kreativer, als Künstler, der weiß, worum es geht, wenn man spricht, hat der Philologe noch eine Chance. Also ich lese Ihnen da jetzt eine ganz berühmte Stelle vor, die Sie wahrscheinlich sowieso alle kennen, diesen Punkt, den man auch fassen kann als das Prinzip einer Einheit von Lesen und Schreiben, also von Kreativität und Interpretation, also dass Kreativität interpretieren ist und das Interpretieren kreativ sein muss, damit es überhaupt einen Anspruch sein kann. Eine der berühmtesten Stellen ist das Ende der Vorrede zur Morgenröte, das, wie gesagt, werden die meisten von Ihnen ja kennen. Wozu müssen wir das, was wir sind, was wir wollen und nicht wollen, so laut und mit solchem Eifer sagen? Sehen wir es doch kälter, ferner, klüger, höher an. Sagen wir es, wie es unter uns gesagt werden darf, so heimlich, dass alle Welt es überhört, dass alle Welt uns überhört. Vor allem sagen wir es langsam. Diese Vorrede kommt spät, aber nicht zu spät. Was liegt im Grund an 5, 6 Jahren? Ein solches Buch, ein solches Problem hat keine Eile. Überdies sind wir beide Freunde des Lento, ich ebenso wohl als mein Buch. Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch. Das will sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens. Endlich schreibt man auch langsam. Jetzt gehört es nicht nur zu meinen Gewohnheiten, sondern auch zu meinem Geschmack, einem boshaften Geschmack vielleicht, nichts mehr zu schreiben, worin nicht jede Art Mensch, die Eile hat, zur Verzweiflung gebracht wird. Philologie nämlich ist eine ehrwürdige Kunst, jene ehrwürdige Kunst, welche von ihrem Verehrer vor allem eins heischt. Beiseite gehen, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden. Als eine Goldschmiedekunst und Kennerschaft des Wortes, die lauter feine, vorsichtige Arbeit abzutun hat und nichts erreicht, wenn sie es nicht lento erreicht. Gerade damit aber ist sie heute, nötiger als je. Gerade dadurch zieht sie und bezaubert sie uns am stärksten, mitten in einem Zeitalter der Arbeit, will sagen, der Hast, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit allem gleich fertig sein will, auch mit jedem alten und neuen Buch. Sie selbst wird nicht so leicht irgendwo mit fertig. Sie lehrt gut lesen, das heißt langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offengelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen. Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommene Leser und Philologen. Lernt mich gut lesen. Also das ist eine wichtige Stelle, die eben, wo er eben sich selber, ne, sozusagen präsentieren will oder wo er sich selber präsentiert, als einer, der genau diese Anforderungen erfüllt, die er an die Poeten, Philologen stellt. Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, ist vielleicht noch immer. Jetzt bin ich ein Schreibender, ein Kreativer, und was ich von euch will, ist, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr, wenn ihr dieses Buch lest, zugleich lesen lernen müsst. Dass ihr nicht glaubt, ihr könnt es jetzt schon lesen, und macht das Buch auf und dann lasst den Vorgang abrollen, den ihr lesen nennt. Oder so. So wird das nicht gehen. Ne? Ihr müsst da, so werdet ihr mich nicht verstehen. Und so möchte auch ich niemanden anderen verstehen oder verstanden haben. Und insbesondere, wenn es um die Antike als Ganze geht. Ja, ist das ungefähr, ja, das Wichtige ist, dass man mal erkennt, dass hier sozusagen der Kern in diesen Überlegungen liegt, der Kern von dem, was er als Wissenschaft als seine Wissenschaft betrachtet. Und das ist schon für unser Verständnis, wenn wir von unserem Sprachgebrauch aus das reformulieren wollen, ganz okay, wenn man sagt, das ist eine Art von Semiologie, das ist eine Art von zeichenorientierter Wissenschaft, in der es um Sinn geht, um Aufklärung von Sinn. Was ich Ihnen da jetzt an Zitaten vorgelesen habe, das kriegt aber natürlich seinen wirklichen Sinn erst, wenn wir uns auch einen Eindruck verschaffen von Nietzsches eigenem Denken über die Antike. Jetzt haben wir das ja alles nur in dem Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Philologie gesehen. Das kann ich nur flüchtig machen. Ich hebe halt vor allem solche Punkte hervor, die mit dem, was ich bisher gesagt habe, in Zusammenhang stehen. Also zu den Griechen und ihren Göttern selbst. Das ist auch aus diesen Aufzeichnungen aus Mitte der 70er Jahre. Fast alle griechischen Gottheiten sind Angesammelte. Eine Schicht wieder über der anderen. Bald verwachsen, bald notdürftig verkittet. Dies wissenschaftlich auseinander zu glauben, scheint mir kaum möglich, denn dafür kann es keine gute Methode geben. Der elende Schluss der Analogie ist hier schon ein sehr guter Schluss. Also es ist eine schwere Aufgabe. Es ist nicht so, dass er daran verzweifelt wäre oder so. Jetzt hat er Zweifel, aber er ist nicht verzweifelt dran. Aber das zeigt, was für eine Art von Aufgabe er darin sieht, überhaupt über diese Gottheiten was zu sagen. Das sind nicht sozusagen monolithische eine Figur, sondern sind angesammelt eine Schicht über der anderen. In dem Herakles, Herakles hat viele Sinne, wenn wir an diese Stelle zurückdenken von dem Deleuze, in dem Herakles. Und diese vielen Sinne muss man als Prozesse oder als Ablagerungen von Prozessen verstehen lernen, die sich wirklich abgespielt haben, in Interpretationen, wovon? Das ist die Frage, in Interpretationen, wovon? Das muss erst aufgeklärt werden, das ist sehr schwer. Dieses Zusammenkitten der Göttergestalten, diese Aufmerksamkeit auf die innere Heterogenität von dem, was uns da als eine Figur in Erzählungen oft präsentiert wird, das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, oder sagen wir, die Kehrseite dieser Medaille ist sehr, sehr wichtig zum Verständnis von Hölderlin. Hölderlins Gestaltung der antiken Gottheiten ist selber so ein Versuch. Ja, es ist ganz erstaunlich, dass man die überlappen sich da. Diese, wenn man sagt, was man im Lexikon als die verschiedenen Gottheiten findet, die überlappen sich bei Hölderlin. Die werden da sozusagen so, wie sagt man da, so Konglomerate oder so so Mischungen aus Apoll, Helios und Zeus tauchen da auf oder so. Also das war jetzt nur so eine kleine Fußnote. Also das müssen Sie vergleichen, diese Stelle, ne, mit dem, das Ding, das viele ist, das viele Sinne ist, ne, die multiple Verfassung des Sinnes an der Deleuze-Stelle. Wie schaut so eine Methode aus, von der er sagt, dafür kann es keine gute Methode geben, dafür liegt eine Methode nicht auf der Hand. Ne? Wie schaut das aus? Wie hätte man sich angesichts der methodischen Schwierigkeit mit sowas zu befassen? Also ein Hinweis zum Beispiel. Im religiösen Kultus ist ein früherer Kulturgrad festgehalten. Es sind Überlebsel. Ja? Im religiösen Kultus haben wir es mit Überlebseln von was Früherem zu tun, was nicht auf der Hand liegt für uns. Die Zeiten, welche ihn feiern, den Kultus, sind nicht die, welche ihn erfinden. Der Gegensatz ist oft sehr bunt. Ja, denkst zurück an diese Überlegungen über die Strafe, ne? Die Prozedur ist das Dauerhafte, was uns so immer vorhanden, in gleicher Weise vorhanden erscheint, aber mit vollkommen verschiedenen flüssigen, wie er sagt, Sinnen belegt. Also der religiöse Kultus setzt einen früheren Kulturzustand oder hält einen früheren fest als Überlebsel. Die Zeiten, welche den Kultus feiern, sind nicht die, welche ihn erfinden. Der Gegensatz ist oft sehr bunt. Der griechische Kultus führt uns in eine vorhomerische Gesinnung und Gesittung zurück, ist fast das Älteste, was wir von den Griechen wissen. Älter als die Mythologie, welche die Dichter wesentlich umgebildet haben, so wie wir sie kennen. Kann man diesen Kult griechisch nennen? Ich zweifle. Sie sind Vollender, nicht Erfinder. Sie konservieren durch diese schöne Vollendung. Also die Griechen, da kommt jetzt dann gleich nochmal eine Stelle, man muss das als einen Prozess von Überlagerungen begreifen. Wie ich schon vorher gesagt habe, nicht, dass dieses eine homogene Bild. Die Griechen, auch so eine Bemerkung, die Griechen sind das einzig geniale Volk der Weltgeschichte. Und jetzt wird eine ganz besondere Bedeutung von diesem Genial. Auch als Lernende sind sie dies. Ja, da ist es was vorher da. Sie lernen von was anderem. Sie verstehen das am besten und wissen nicht bloß zu schmücken und zu putzen mit dem Entlehnten, wie es die Römer tun. Die Konstitution der Polis ist eine phönizische Erfindung, sagt er. Und selbst das haben die Hellenen nachgemacht. Aber das ist nicht schlecht. Das ist nichts Schlechtes, dass sie es nachgemacht haben. Sie haben es besetzt, sie haben es eben für sich erobert und mit einem neuen Sinn, sie haben sich in dem, was sie woanders hergenommen haben, haben sie sich selber transformiert und damit was Neues geschaffen. Die Konstitution, also dass sie gelernt haben, das ist auch was uns dann sehr, sehr wichtig werden wird bei der Betrachtung von Hölderlins Stellung zur Antike. Die Konstitution der Polis ist gar nicht die Erfindung der Griechen, das ist eine phönizische Erfindung. Aber in so einem Prozess der Verleihung eines neuen Sinns haben die Hellenen das nachgemacht. Sie haben lange Zeit wie freudige Dilettanten an allem herumgelernt, wie auch die Aphrodite phönizisch ist. Sie leugnen auch gar nicht das Eingewanderte und nicht Ursprüngliche ab. Ja, das ist eine ganz wichtige, ganz entscheidende Stelle für seine eigene Sicht auf die Antike. Das werden wir auch bei Hölderlin identifizieren, diese Komplexität in dem, was man die Antike nennt, insbesondere wenn wir sie nicht nur als so ein schlecht idealisiertes spätes Bild betrachten, sondern als Vorgang der Eindeutung in etwas Vorhergegangenes. Und die Auswirkung, die das hat, wenn man die griechische Antike sozusagen so als einen Lernvorgang, Überwältigungs- und Deutungsvorgang von etwas Vorherigen versteht, die Auswirkung, die das hat auf das Projekt, auf das dichterische, aber vielleicht auch politische Projekt der Nachahmung der Antike ist natürlich ungeheuer. Nicht? Was heißt dann Nachahmung der Antike? Und da wenn man bei heißt es Nachahmung von irgendwas, edle Einfalt, stille Größe oder so, das kann es nicht sein. Also wenn es überhaupt einen Sinn hat, dann kann es nur sein, der Versuch der Nachahmung des Lernprozesses als solchen. Ja? Und wie würde das ausschauen, wenn wir die, sozusagen einen ganz anderen Startpunkt haben? Also bei Hölderlin heißt es dann Hesperien, wir die Nördlichen sozusagen. Wir haben einen ganz anderen Startpunkt als die Griechen. Wovon haben die Griechen gelernt? Von dem, wovon die Griechen gelernt haben, können wir, wenn wir den Lernprozess nachahmen wollen, nicht selber lernen. Das ist das, also wir können nicht so, wie es bei Hölderlin dann heißen wird, von Asien lernen, so wie die Griechen, wenn wir die Griechen nachahmen wollen. Das sind ganz spezifische, sehr komplexe Probleme in Hölderlins Geschichtsphilosophie, die griechische Antike in ihrem Werden. Jetzt lese ich noch eine Stelle vor. Im griechischen Götterwesen und Kultus findet man alle Anzeichen, noch einmal so ein typisches Beispiel für die genealogische Betrachtung. Im griechischen Götterwesen und Kultus findet man alle Anzeichen eines rohen und düstern uralten Zustandes, in dem die Griechen, oder ich würde jetzt sagen, von dem aus die Griechen etwas sehr Verschiedenes hätten werden können. Wörtlich steht da, düstern uralten Zustandes, in dem die Griechen etwas sehr Verschiedenes geworden wären, wenn sie drin verharren mussten. Hätten müssen. Homer hat sie befreit mit der eigentümlichen Frivolität seiner Götter. Die Umbildung einer wilden, düsteren Religion zu einer homerischen ist doch das größte Ereignis. Also als Ereignis, als Werden muss man das verstehen. Nun beachte man die Gegenströmungen, das sich offenbaren der alten Vorstellungen, das Ergreifen verwandter ausländischer Vorstellungen. Und dann kommt eine ganze Liste von Stichworten, in welchen Dimensionen oder aus welchen Elementen diese Vielfältigkeit des Sinns von Antike eigentlich besteht. Ganz getreu sozusagen dieser Idee, dass in dem Ding, in der Institution, in dem Zeitalter, sogenannt in der Epoche Antike, was da alles an verschiedenem miteinander in Konkurrenz steht, in zeitlicher Ordnung, aber auch in direkter Konkurrenz. Das ist eine wirklich eine lange Liste, die fängt an mit Punkt 1, rohe und düstere Urzeiten, Fetischdienst, Menschenopfer, Totenangst und Dienst und so. Dann Schauspiele des Kultus, ich lese Ihnen das nicht alles vor, dann kommt irgendwo der Unglaube, dann hört man auf, an das zu glauben. Staat sucht sein Fundament im Religiösen, dann wird die Religion dazu benutzt, um das Volk zu unterhalten und vor der Langeweile zu bewahren und so. Da macht er sich so lange Listen, was alles zu berücksichtigen ist oder wäre, wenn man sich mit der Sache wirklich auseinandersetzt. Was diese Stellen zeigen, jetzt sage ich Ihnen im letzten Teil der heutigen Vorlesung, mache ich noch so ein bisschen so allgemeinere Bemerkungen zu diesem ganzen Begriff sind Mythos und Mythologie, bevor wir dann nächstes Mal ein bisschen genauer von Nietzsche weg, kurz auf Leopardi und dann auf Hölderlin schauen, zu dem Zusammenhang von Geschichtsbild, Antikebild und Mythologie. Also, was diese Stellen zeigen, diese Nietzsche-Stellen, das ist eben ein bisschen was von seiner Sicht des Mythos, gerade diese Homer-Stelle, diese letzte, ne? Im Kontext von Leben, Kult, Religion, tragischer Kunst. Zeigt, glaube ich, auch sehr schön die Konsistenz in seinem Denken als Philosoph, als Philologe und worin sein wissenschaftlicher Anspruch besteht. Ich hoffe, ich habe da die richtigen Stellen getroffen, um Ihnen zu zeigen, dass in dem, was er da über die Tragödie sagt und über diese Mythen, auch wirklich dem entspricht, was er methodologisch von sich fordert. Was da jetzt zu wenig herausgekommen ist, ist natürlich das Spezifische des Mythos. Also zu der Frage, was eigentlich ein Mythos ist und insbesondere zu dem Spezifikum des Mythos, eine Erzählung zu sein. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Jetzt einmal abgesehen davon, dass man unter Mythen eine besondere Art von Erzählung versteht, gibt es natürlich auch in der funktionalen Betrachtung des Mythos Probleme. Also ich Ich sage Ihnen gleich, ich erkläre Ihnen, nehmen Sie nichts von dem, was ich sage, als einen Versuch, Ihnen zu erklären, was ein Mythos ist. Ich sage nur Sachen, die vielleicht auch gar nicht so miteinander zusammenhängen, aber einfach die eine Rolle spielen bei der Erklärung von anderen Problemen, die wir in der Geschichtsphilosophie Hölderlins von mir aus ja, oder in seiner Poetologie finden können. Wie gesagt, Mythos ist eine besondere Art von Erzählung, da werden wir noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber es gibt auch schon, wenn man gar nicht darauf eingeht, was für eine Art von Erzählung er ist, in der funktionalen Betrachtung des Mythos Probleme. Also ein erster wichtiger Schritt ist einmal, dass man erkennt, dass und in welchem Sinn der Mythos als Erzählung genommen eine Rationalisierung darstellt. In welchem Sinn man Mythen als Primärformen des Schaffens von Rationalität verstehen kann. Also, das ist jetzt sehr, sehr kindisch, möchte ich sagen, kindisch vereinfachend, aber denken Sie zum Beispiel an solche Szenarien wie elementare Naturgewalten, mit denen man leben muss, oder elementare Naturnotwendigkeiten oder Prozesse, mit denen man leben muss, die aber auch Bedrohungen darstellen und mit denen man aufgrund dieses bedrohlichen Charakters nur kollektiv umgehen kann. Also zum Beispiel eben die Angst vor und das technologische Ausnutzen von Überschwemmungen. In Ägypten zum Beispiel. Die Überschwemmung ist eine elementare Bedrohung und muss zugleich in was umgewandelt werden, was produktiv ist, was wir nutzen können. Wo es also aber darauf ankommt, gemeinsam und in gegenseitiger Verlässlichkeit und so angstfrei wie möglich zu handeln. Sonst kommt man nicht zurecht damit. Es ist ganz klar, dass hier das Erzählen einer Geschichte über diese Mächte, am besten eine Geschichte über die Beziehungen zwischen der Gruppe und diesen Mächten, eine wichtige Funktion hat. Wenn man eine Geschichte darüber erzählen kann, welcher Zusammenhang zwischen der Gruppe, die man ist, und diesen Naturmächten besteht, dann hilft das zur Stabilisierung einer gemeinsamen Einstellung. Wenn man sie zusammensetzen kann und sie erzählen kann, wie es immer war, dann kann man ein gemeinschaftliches Handeln sozusagen planen oder stabilisieren. Entscheidend ist dabei natürlich, was dabei entscheidend ist, die konkrete Situation, das gemeinsame Erlebnis. Also wir wissen, jetzt dauert es nicht mehr lang und es kommt die Überschwemmung. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns jeden Abend zusammensetzen und uns gegenseitig erzählen, wie das war, dass die große Überschwemmung eigentlich der Urvater von allem ist und uns selber hervorgebracht hat und wir in einer Einheit mit ihr. Und das Beste ist, dass du machst das, du legst dort die Sackeln auf und ich tue dort die Samen einpflanzen und so weiter und so weiter. Das erzählen wir uns jeden Abend und damit bereiten wir uns vor, nehmen uns die Angst, die jeder Einzelne hätte, wenn er als Einzelner damit konfrontiert wäre. Das Erzählen der Geschichte ist das, was uns da zusammenhält, aber es ist rein funktional. Und das Entscheidende ist das gemeinsame Erlebnis. Die Sache funktioniert nicht, die würde nie funktionieren, wenn das so geht, dass irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen eine kleine Broschüre ausgeteilt wird, die jeder dann lesen kann, wann er gerade Zeit hat. Ja? Also zwischen Abendessen und Fernsehen ein bisschen in die Broschüre schauen, was machen wir, wenn die Überschwemmung kommt. So geht das nicht. Ja? Sondern das Wichtige ist, dass alle beisammen sind, dass dieses kollektive Selbstbewusstsein dadurch stabilisiert werden kann. Und dafür ist die Geschichte. Ja? Und die Geschichte muss natürlich auch konstant bleiben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Die darf nicht jedes Mal eine andere Geschichte sein, weil sonst muss man sie immer wieder auf andere Perspektiven, wie man dem Phänomen gegenüberzutreten hat, einstellen. Also hier in diesem Szenario ist das, worum es wirklich geht, das gemeinsame Erlebnis und die Erzählung ist in gewisser Weise ein Mittel, um diese Gemeinsamkeit zu stabilisieren. Aber immer jetzt von einem späteren Standpunkt aus betrachtet, immer wenn das funktioniert, hat auch etwas anderes schon stattgefunden, etwas, was davon unterschieden werden kann, nämlich immer wenn es funktioniert, heißt das, dass auch unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet Sprache gehört worden ist. Dass das ein Szenario ist, in dem die Worte, die Sprache, in dem das Wort, wenn man so sagen kann, in dem das Wort verstanden wurde. Im Unterschied dazu, dass nur auf das Wort reagiert worden ist. Im Unterschied dazu, dass einer den anderen angebrüllt hat und der hat daraufhin die Flucht ergriffen. Oder im Unterschied darauf, dass einer dem anderen einen Zuruf gegeben hat, auf den der herkommt oder sowas. Im Unterschied dazu ist hier eine Geschichte erzählt worden, in der Sprache verstanden wurde, in der sich sozusagen Sprache als etwas, was von dem Reizreaktionsschema unabhängig ist, etwas Situationsunabhängiges, so als Vorstufe von dem, was man eine Bedeutung nennt, stabilisiert. Das ist sehr wichtig. Wenn das funktioniert hat, dann ist das ein Nebeneffekt davon. Und dieses verstandene Wort, das verstandene Wort ist etwas, was im Gedächtnis aufbewahrt werden kann, was sozusagen in einem kollektiven Gedächtnis situationsunabhängig wird. Ja, ist das verständlich? So kann man es sich vorstellen. Ich habe gesagt, das ist sehr, sehr kindisch und roh beschrieben. Und wie immer sich das unmittelbar fortsetzen würde, so eine Geschichte, muss man sich fragen, welcher enorm komplizierte Prozess muss abgelaufen sein, wenn irgendwann einmal die Auseinandersetzung mit den Naturmächten zu einem technisch geregelten und von Spezialisten verwalteten Subsystem der Gesellschaft geworden ist? Also wenn das Problem gar nicht mehr besteht, wie es in Ägypten und im klassischen Griechenland längst der Fall war, und trotzdem dieselben Geschichten noch weiter erzählt werden. Und trotzdem dieselben Geschichten, die gar nicht mehr benötigt werden für ihren ursprünglichen Zweck, trotzdem dieselben Inhalte, dieselben Geschichten noch weiter erzählt werden, vielleicht sogar aufgeschrieben werden. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass sie weiterhin im Zusammenhängen erzählt werden, die tatsächlich im weitesten Sinn des Wortes gemeinschaftsbildend sind, in Zusammenhängen, in denen eine Gruppe oder Gesellschaft sich selbst und ihren Zusammenhalt thematisiert, wie in den Siegesliedern von Pindar. Aber es ist völlig klar, dass da zu dieser Funktion der Gemeinschaftsbildung deutlich ein Effekt der Ausschmückung dazukommt. Und es ist nicht mehr dieselbe Funktion. Es ist Gemeinschaftsbildung auf einer anderen Ebene. Ne? Weil das, was der ursprüngliche Anlass oder der Druck war, auf den reagiert wurde mit dem Erzählen der Geschichte, der Mythe, ne? Das ist schon längst auf eine ganz andere Weise beherrschbar geworden. Warum? Aber trotzdem gibt es noch einen Sinn, in dem sozusagen Selbstreflexion der Gemeinschaft gebunden bleibt an das Erzählen dieser Geschichten, die noch immer letztlich Geschichten von solchen Naturgewalten sind oder von Errungenschaften in der Kultivierung. Was muss da passiert sein? Da muss sehr viel passiert sein. Aber was muss erst geschehen sein, wenn jemand wie Friedrich Schlegel in seiner Rede über Mythologie Folgendes schreibt? Zitat. Denn das ist der Anfang aller Poesie, den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich kein schöneres Symbol bis jetzt kenne als das bunte Gewimmel der alten Götter. Jetzt ist noch einmal was anderes, aber es werden noch immer dieselben Geschichten erzählt. Oder man glaubt, dass man noch immer dieselben Geschichten erzählt. Da, bei dieser Schlegelstelle erinnern wir uns an die Stellen, an Stellen aus dem Discorso von Leopardi, wo er gegen die Breme argumentiert, wo er ganz ähnliche Sachen sagt. Das Einzige, was uns noch, warum, was soll man mit dieser Indianermythologie anfangen? Wir haben viel schönere Geschichten. Ne? Das bunte Gewimmel der alten Götter ist noch immer das, was uns am ehesten eine Freude bereiten kann. Das, ja, was ich jetzt beschrieben habe, und bitte behalten Sie im Kopf, das ist sehr grob und sehr roh, das müsste man jetzt viel genauer sagen. Das ist jetzt aber nur eine Linie, diese Ablösung des nacherzählbaren Inhalts von der Funktion, schrittweise Ablösung von der Funktion. Und in Wirklichkeit ist natürlich der Vorgang, das habe ich Ihnen eher angedeutet, ja nicht verstanden. Also es ist ja noch zu fragen, was ist da in Wirklichkeit in diesen großen Abständen eigentlich vor sich gegangen? Das muss man erst bewerten können. Es gibt aber noch andere Linien, die man berücksichtigen muss, wenn man über die Auseinandersetzung in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, mit der Mythologie und mit den klassischen Mythen was sagen möchte. Zum Beispiel eine, die viel stärker Kontinuität hält zu dem ursprünglichen Szenario, nämlich die Bindung an Orte. Die Bindung von Mythen an Orte ist etwas, was den lokalen Ursprung des Mythos überlebt. Das hat mehrere Bedeutungen. Also zum Beispiel die Mysterien und Festspiele, die halten die Bindung der Mythen an Orte fest, auch wenn der ursprüngliche Zweck dieser Ortsgebundenheit und dieser Gebundenheit an bestimmte natürliche Voraussetzungen, weil in den griechischen Bergländern gibt es nicht die Überschwemmungen vom Nil oder sowas, das ist verschieden. Auch wenn die nicht mehr besteht, bleibt Bindung an Orte. Olympia, die Bindung an die Erde, an konkrete Zustände der Erde. Dazu gehören aber auch die realen Bewegungen der Götter und Heldengestalten im Sinn der Wanderung ihrer Kulte und Gebräuche. Also so wandern mit den Göttern Techniken, kulturelle Errungenschaften aller Art. Das Beispiel für so eine Wanderung einer kulturellen Errungenschaft mit einem Gott, das Beispiel schlechthin, ist natürlich Dionysos und der Wein. Die Rückbindung an Örtliches muss man so verstehen, dass das auch die Bewegung im Raum auf der Erde mit einbegreift. Also der Gegensatz ist nicht der zwischen Bindung an Ort und Bewegung auf der Erde, sondern der eigentliche Gegensatz ist der von beiden zusammengenommen gegenüber der Ortlosigkeit der modernen Nacherzählung, die völlig von jeder örtlichen Bindung befreit ist. Bei Hölderlin werden wir sehen, ein wirklich sehr intensives Bewusstsein genau dieser Differenz zwischen Ortsbindung im weiteren Sinn und der Ortlosigkeit. Das steht aber bei Hölderlin dann im Zusammenhang mit zwei anderen wichtigen Gedankenlinien, die man ausgehend von dem ursprünglichen Szenario ziehen kann. Die eine beginnt dort, wo man den Aspekt ernst nimmt, den ich da als Nebeneffekt zuerst beschrieben habe, vom Hören des Wortes im Gegensatz zum bloßen Reagieren. Das ist ja auch was, ne, worauf also Nietzsche in dieser Stelle über das Lesen so großen Wert legt. Nicht in Eile einfach entnehmen, was will der von mir, sondern, wo er sagt, diese schwitzende Hast, mit der man die Sachen verschlingt, sondern hören, lesen. Also dieser Aspekt vom Hören des Wortes im Gegensatz zum bloßen Reagieren. Man muss das nicht so ernst nehmen, wie ich jetzt sagen werde. Aber wenn, man kann es so ernst nehmen, und wenn, dann ist es ein Motiv zu sagen, dass die Sprache mit dem Mythos entsteht. Das muss man nicht sagen, das ist nicht eine Behauptung von mir und ich weiß nicht von wem. Es gibt natürlich Leute, die das behaupten. Aber man kann es sagen. Die Sprache als das Wort genommen, das Wort, das gehört ist und einen eigenen Bestand hat. Tatsächlich ist ja eine der Bedeutungen, die Sie im Lexikon finden von Mythos, ist Wort. Ja? Und dann kann man sich denken, wenn man auf das seine Aufmerksamkeit richtet und wenn man das glaubt, dann kann man sich denken, dass wenn man sich in einer Situation findet, in der man aus objektiven Gründen das Vertrauen in die Hörbarkeit des Wortes verloren hat, wenn man dieses Vertrauen verloren hat, also zum Beispiel, weil das, was wie Sprache ausschaut, eben wieder zurückgefallen ist auf den bloßen Status des Erteilens von Befehlen, des Bedrohens, des Schmeichelns, des Reagierens auf Schmeicheleien oder auf Bedrohungen, also wenn das darauf zurückgefallen ist, dass wenn man dieses Vertrauen in die Vernehmbarkeit des Wortes, in das Hören des Wortes verloren hat, dass man sich dann nach einer mythischen Dimension des Sprechens sozusagen zurücksehnt. Nach dem, was da ursprünglich geleistet worden ist, in dem Übergang vom bloßen Reagieren zum Hören auf das Wort. In diesem Sinn, wie man diese Sehnsucht haben kann, sozusagen wieder mythisch zu sprechen, in diesem Ursprung, haben auf jeweils verschiedene Weise Ernst Cassirer und Walter Benjamin den Begriff des Mythos bzw. des mythischen Sprechens im Gegensatz zur Mythologie in ihrem Hölderlin-Verständnis Bedeutung gegeben. Also auf das, da fange ich dann nächstes Mal damit an. Ne? Das ist sozusagen ein Anknüpfungspunkt. Haben Sie das ungefähr verstanden? Also sowohl jeweils verschieden, Benjamin in einer Interpretation von zwei Gedichten, Cassirer mehr in so allgemeinen Bemerkungen, haben versucht, einen Unterschied zu machen in Bezug auf Hölderlin zwischen Mythologie, also den Erzählungen, die man auch ortlos sozusagen bewahren kann, und genau diesem Aspekt, dass der Mythos als was verstanden werden kann, was die Ursprünglichkeit des Sprechens in einer Situation, wo das nicht garantiert ist, darstellt oder möglich macht. Und es gibt noch eine andere Linie, eine letzte Linie, die auch eben deswegen von mir unterschieden wird, weil es für Hölderlin eine besondere Bedeutung hat. Das ist die mögliche Ablösung der Erzählung vom Mythos als bloße Form. Als bloße Form, das spielt in der Gattungspoetik Hölderlins eine große Rolle. Also da wird sozusagen dann die Erzählung aufgefasst als die Form der epischen Dichtung im Unterschied zu der tragischen oder idealischen der Lyrik und wird bezeichnet als die naive Seite der Dichtung.